Wenn du unseren Podcast schon seit einer Weile hörst, dann weißt du, dass wir davon überzeugt sind, dass ein glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Leben vor allen Dingen darauf aufbaut, dass man seiner eigenen inneren Stimme folgt und authentisch lebt. Wir haben den Kurs Inner Voice, Inner Choice entwickelt, der genau darauf abzielt, dass du deine innere Stimme wieder hörst und ihr konsequent folgst. Am 1.10. beginnt der nächste Durchlauf und bis zum 30. Juni kannst du mit dem Early Bird Ticket noch 100 Euro sparen. Folge also dem Link in den Shownotes, informiere dich über den Kurs und melde dich an. Wir freuen uns auf dich. Wenn ich genervt bin, dann hat es meist sehr viel weniger mit dem Gegenüber als mehr mit mir selbst zu tun.
Ihr dürft es anders erleben. Ihr dürft es anders leben. Und es geht nicht darum, dass ihr ständig an euch arbeitet.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalee Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los! Wenn man so durch die sozialen Medien scrollt, durch seine Feeds, dann würde ich mal unterstellen, dass ziemlich vielen von euch der Begriff Trigger ganz schön oft begegnet. Also irgendwie scheint uns alle ganz schön viel zu triggern da draußen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen mit diesem Begriff aufräumen. Vielleicht können wir mal einsteigen, warum ist das gerade so ein Top? So, das ist ja fast schon so ein Modewort geworden. Johann.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es sehr häufig
erwähnt wird. Triggert.
Genau, wichtig ist, vielleicht einmal zu unterscheiden, eben, also Trigger heißt ja einfach Auslöser und Trigger aus der Forschung oder aus der psychologischen Forschungsrichtung kommt eigentlich daher, dass man geschaut hat, eben, dass wirklich traumatisierte Menschen oder Menschen mit einer Traumaerfahrung, die wirklich ganz Schlimmes und Schreckliches erlebt haben, dass die eben durch ein Ereignis in dem Hier und Jetzt, in der Gegenwart ausgelöst eben alte Gefühle, also quasi retraumatisiert kurzzeitig werden und dadurch dann eben alte Gefühle wieder entdecken, diese furchtbaren, schrecklichen Schmerzen, Trauer eventuell. Es hat dann so ein bisschen mehr in der Forschung, dass eben zum Beispiel auch Bessel van der Kolk heißt der ein niederländisch-amerikanischer Psychiater, gesagt hat, es darf auch, also nicht nur diese riesigen Ereignisse, sondern es gibt auch viele, also es muss eine Vielzahl von kleineren traumatisch erlebten Ereignissen auch, kann auch dazu führen, dass quasi ein Trigger darauf fällt, dieser Auslöser, um eben quasi diese gleichen schlimmen Gefühle wieder zu haben oder zu fühlen. Gleichzeitig ist es in unserer Kultur jetzt im Moment, wird es das Wort natürlich sehr inflationär benutzt, eben einfach, dass einen was stresst, stört, eben etwas auslöst, was man vielleicht in dem Moment nicht so richtig genau weiß, warum die Reaktion so doll wird. Und insofern ist es ein weites Spektrum. Wir würden es heute benutzen, um eben wirklich darauf aufmerksam zu machen, überhaupt hinzuschauen, warum etwas im Außen dazu führt, dass es sich wie ein Trigger anfühlt. Insofern werden wir das Wort heute ja auch öfter benutzen, aber einmal die Einordnung ist, glaube ich, wichtig, wo das herkommt.
Also du hast ja häufiger jetzt das Wort Trauma gesagt, also es ist wirklich laut Definition so, dass es irgendwie mit einem Trauma...
So ist es ursprünglich mal.
Okay. Ja.
Genau, der Begriff hat sich aber aufgeweicht und ja. Ich glaube, deshalb wird er jetzt auch so inflationär benutzt, weil in Trigger heute, glaube ich, manchmal auch nicht das beschreibt, was eigentlich gemeint ist, aber erstmal ausdrückt, dass ein Reiz im Außen, den man aufnimmt, nicht neutral ist. Also bei C.G. Jung wurde das dann so ausgeweitet, dass gesagt wurde, dass Komplexerfahrungen, also ein Netz aus ganz vielen emotional erlebten Begebenheiten oder Gefühlen unbewusst in dir abgespeichert sind, weil du vielleicht wiederholt etwas erfahren hast, was emotional irgendwie aufgeladen war, oder irgendwelche unbewussten Überzeugungen durch so einen Trigger quasi reaktiviert werden. Also das ist aus der Trauma-Ecke rausgekommen. Heute aber sagen, glaube ich, viele Leute, oh, das triggert mich, wenn es eigentlich jetzt gar nicht eine Wiederbelebung oder eine Reaktivierung von einer vergangenen Erfahrung ist, sondern wenn man vielleicht einfach irgendwie ein bisschen genervt ist oder wenn man das Gefühl hat, dass eine Regel gebrochen wurde oder eine Grenze überschritten wurde oder so. Und das ist aber nicht das, was wir heute meinen. Das ist, glaube ich, dann einfach eben ein Reiz, der zwar nicht ganz neutral ist, aber vielleicht noch nicht unbedingt einen Trigger ausmacht.
Und erstmal vielleicht, wenn man es jetzt eben aus dem Klinischen und aus dem Psychologischen rausnimmt, auch eine gute Sache ja erstmal sein kann, weil den Leuten mehr bewusst wird. Wir plädieren ja erstmal immer dafür, dass den Leuten mehr bewusst wird. Und wenn man einfach sagt, hey, das hat mich hier gerade getriggert, dann ist das umgangssprachlich, heißt aber im Grunde halt, stopp, du hast hier gerade eine Grenze überschritten, warum auch immer.
Und wir würden in dieser Folge jetzt Trigger vielleicht einfach mal als einen spezifischen Reiz definieren, der eine automatische Reaktion nach sich zieht, weil er ein Echo aus der Vergangenheit ist oder weil er etwas in dir selbst anspricht, was dir ganz unbewusst ist und was du vielleicht mit deinem eigenen Selbstverständnis, mit deinem Ich-Verständnis noch nicht ganz in eine gute Einheit bekommen hast.
Was hat das ganze Thema denn eigentlich psychologisch für einen Sinn? Also irgendwie bringt das ja uns immer irgendwas. Also was wollen diese Trigger eigentlich bewirken?
Also ich glaube, und so gehen wir auch im Coaching vor, und das erweist sich als sehr sinnvoll, dass ein Trigger dich eigentlich auf etwas aufmerksam gemacht macht, was in dir in irgendeiner Form gesehen, verstanden, bewusst gemacht, integriert oder entwickelt oder geheilt werden möchte.
Also eigentlich wie so ein Spotlight, ne, wo es sich lohnt, mal hinzugucken.
Ganz genau.
Also das muss man dann natürlich nur machen.
Es ist immer ein Hinweis für ein bis jetzt ungelebtes Potenzial, was durch diesen Trigger an die Oberfläche kommt.
Vielleicht können wir das mal an ein paar Beispielen durchgehen. Also was sind so Trigger, die bestimmt da draußen irgendwie bekannt sind, also wo sich Menschen wiederfinden? Habt ihr da was aus der Beratungspraxis oder von euch selber?
Es gibt ganz einfache Trigger, also zum Beispiel ein Paar sitzt abends am Abendbrotstisch und die Tür knallt irgendwie, als der Mann, zur Speisekammer gehen will, um eine Dose Bohnen zu holen, sagen wir mal. Und dann knallt die Tür und die Frau ist insofern getriggert, als dieser Reiz in ihr eine Erinnerung an eine emotionale Verletzung und ein ungelöstes Bedürfnis oder ein unbefriedigtes Bedürfnis hervorruft, weil sie in ihrer Kindheit vielleicht erlebt hat, dass ihre Eltern sich mal ganz bitterböse gestritten haben. Und in dem Moment, in dem eigentlich eine Klärung hätte stattfinden müssen, hat einer der beiden Elternteile mit Türknallen das Haus verlassen. Und sie hat sich vielleicht total einsam dann gefühlt oder nicht gesehen, nicht gewertschätzt, verletzt oder so. Und nur dieser Reiz, also dieses Türknallen, ist dann eben ein spezifischer Reiz, der eine Erinnerung hervorruft, die sie dann in die Vergangenheit katapultiert sozusagen.
Und das würde sie daran merken, dass sie auf dieses Türknallen in dem ganz anderen Kontext in der Gegenwart besonders doll reagiert und dann ihren Mann irgendwie anmotzt, oder wie würde sie das merken?
Diese dollen Reaktionen können ja ganz unterschiedlich sein. Wir merken das nicht. Das ist ja genau das Problem an diesen sogenannten Komplexepisoden. Also diese abgespeicherten emotionalen Beziehungserfahrungen sind sozusagen Komplexe von Gefühlen, Überzeugungen und diesen eben vielleicht auch Sinneserfahrungen. Und das Spannende an einem Trigger, wenn er denn sofort eine Reaktion auslöst, ist, dass uns das gar nicht immer bewusst ist. Also wir sind dann wie in einem Tunnel und haben in dem Moment vielleicht das Gefühl, total im Recht zu sein. Und später, wenn wir aus unserer kleinen Komplexepisode wieder aufwachen, dann merken wir, oh, es war vielleicht doch ein bisschen doll. Also so ein Kennzeichen davon ist, dass du überproportional emotional reagierst, dass du nicht ansprechbar bist richtig in der Situation und dass das Ding nicht aufzuhalten ist. Also es läuft ab wie ein Tsunami. Und das muss aber nicht unbedingt eine heftige Reaktion mit Wut und Türknallen ihrerseits verbunden sein, sondern es kann auch was mit Rückzug, beleidigt sein, traurig sein, niedergeschlagen sein zu tun haben. Also es gibt natürlich auch leise Reaktionen. Aber, und das zum Unbewussten, eigentlich gibt's immer emotionale und körperliche Anzeichen dafür, dass ich mich jetzt in einem solchen Triggermoment befinde. Aber über die gehen wir meistens hinweg.
Und geht das allen Menschen so oder gibt's Menschen, die gar nicht so getriggert werden?
Also ich würde sagen, das geht allen Menschen so. Das Spannende ist, wenn man das nicht merkt, dass jemand getriggert ist, dann könnte man vielleicht auch sagen, dass jemand sehr, ich nenne das manchmal so Lotus-Perl-Effekt, gar nicht auf seine Umwelt reagiert. Das wiederum, würde man sagen, ist ja auch nicht unbedingt in Verbindung treten. Das bedeutet, wenn in einer Beziehung geht es ja eigentlich immer um einen Austausch. Wir leben ja immer in einem sozialen oder gesellschaftlichen Gefüge. Und dementsprechend würde ich sagen, geht das allen so, nur es drückt sich eben unterschiedlich aus.
Wobei ich sagen würde, dass Dissoziation wahrscheinlich auch, und ich erkläre sofort, was es ist, ist doch eigentlich auch kann ja auch ein Reaktionsmuster sein durch einen Trigger, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie im Meeting vor anderen Leuten kritisiert wirst und das ist ein Trigger für dich, weil du vielleicht in deiner Kindheit auch übermäßig kritisiert wurdest und vielleicht in deinem Bedürfnis, deinen eigenen Selbstwert zu erhöhen, nicht gesehen wurdest, dann kann doch eine Reaktion auch sein, dass du dich quasi vollkommen unabhängig machst, vollkommen ohne Gefühle bist, also dich innerlich von dir selbst trennst.
Genau, das meinte ich gerade. Also ich glaube, es geht allen so und es gibt unterschiedliche Ausgestaltungen. Also das Wichtige ist ja, es ist unbewusst, weil es unbewusst ist. Dementsprechend ist es den Leuten in der Situation logischerweise nicht bewusst.
Aber wenn Leute jetzt so sehr aggressiv reagieren, dann merken sie es vielleicht schneller.
Total.
Ne?
Also meistens merken es erstmal die anderen. Das ist ganz wichtig. Jemand selber merkt es nicht unbedingt und das ist ganz spannend. Die anderen merken es sehr schnell, wenn das Verhalten oder die Wirkung überhaupt nicht dazu passen, wie eigentlich gerade die Situation ist, der Kontext. Wichtig ist, das natürlich nicht zu bagatellisieren oder zu banalisieren, weil für die Person fühlt es sich eben genau so an.
Wie
schlimm
damals.
Auch immer. Ja. Wie damals. Dieser Bessel van der Kolk nennt das Reptiliengedächtnis. Das ist quasi wie abgespeichert auf so einer Schicht. Ich finde das vom Bild her ganz spannend. Und das wird dann quasi reaktiviert und irgendwo wiedergefunden. Das kann im Seelischen sein, das kann im Gehirn sein, wo man auch immer das verortet, ja, oder auch im Bauchgefühl. Und man ist im Grunde wieder wie in so einem Muster. Man kann es auch manchmal wie so in so einer Schallplatte möglicherweise aus der früheren Vergangenheit, wo man genauso handelt, was aber eigentlich zu seinem sowohl erwachsenen ich als auch jetzt eben zu der Situation möglicherweise nicht ganz passend ist. Und das ist häufig in so ein paar Dynamiken ja ganz schnell zu sehen, wenn der eine nach Hause kommt eben und der andere irgendwie was auf den Boden wirft und dann schon die Dynamik losgeht, dann merkt man, zoomt euch doch raus, wenn es ginge.
Wieso ist denn, gerade du hast ja gerade angesprochen, Paardynamik, also wieso sind wir von den Menschen, die uns so besonders nahestehen, potenziell stark getriggert oder ist das gar nicht so?
Doch, ich glaube schon, weil diese Komplexe, die wir da so abgespeichert haben, das sind ja Episoden von sehr emotional eingefärbter Beziehungserfahrung meistens, ne? Also mit Bezugspersonen oder zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder so. Also wenn man die Erfahrung gemacht hat, irgendwie einer Kränkung oder einer Demütigung oder von alleine gelassen worden zu sein, wenn man mit Glaubenssätzen konfrontiert wurde, wie ich bin nicht gut genug oder so, dann ist das ja eine sehr emotionale Erfahrung, die im Beziehungskontext sich abgespielt hat. Und dadurch sind natürlich diese Revitalisierungen dieser abgespeicherten Emotionen und Überzeugungen vor allen Dingen in Beziehungskontexten zu finden, aber auch im Jobkontext. Es muss ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein. Also zum Beispiel, wenn jetzt deine Vorgesetzte zu dir sagt, ja, kann ich bitte kurz mit Ihnen sprechen, stellen Sie einen 15-Minuten-Termin ein. Dann ist das für jemanden, der vielleicht in seiner Kindheitserfahrung etwas abgespeichert hat, was mit sehr viel Tadel und mit sehr viel Kritik und mit sehr viel Schmerz verbunden war, wenn es ein Gespräch mit sogenannten Bezugs- oder Autoritätspersonen gab, dann wird diese Person vielleicht total Angst bekommen, während eine andere denkt, ach interessant, ja, dann überlege ich mir auch mal, was ich meiner Vorgesetzten sozusagen hätte, ja. Und das muss aber nicht unbedingt nur in der Kindheit sein, das finde ich nämlich auch total wichtig, weil gerade im Jobkontext ist es ja so, dass wenn du traumatische oder, also nicht im Sinne von, dass du sie gar nicht bewältigen konntest, sondern im Sinne von, dass du das Gefühl hattest, dass deine emotionale Verarbeitungsmechanismen überschreiten, was dir da oder eben nicht leisten können, was dir da passiert, in einem Job hattest und dann in den nächsten Job gehst, dann kann auch ein Trigger sein, dass du dich erinnert fühlst an die vorherige Situation, in der du vielleicht öffentlich blamiert wurdest oder in der du immer das Gefühl hattest, irgendwie nicht gut genug zu sein und hinten anzuhängen oder so.
Wie gehe ich denn jetzt vor? Also wir haben ja gesagt, ne, die geben einem ja einen schönen Hinweis auf Themen, die vielleicht im Schatten liegen oder also irgendwie unbewussten Dingen. Wie kann ich das jetzt identifizieren und was mache ich denn dann eigentlich damit?
Ich würde noch einmal kurz unterscheiden zwischen Schatten und Komplexen. Also, weil das eine sind eben wirklich diese abgespeicherten Erfahrungen aus der Vergangenheit, die emotional sehr aufgeladen waren und mit inneren Überzeugungen einhergingen. Also das kann eben auch sowas sein, wirklich was ganz Einfaches, wenn dir jemand sagt, warte mal kurz, während du eigentlich anfangen wolltest zu sprechen. Und du hast aber vielleicht in deiner Kindheit die Erfahrung gemacht, dass du immer geschuscht wurdest und dass du das Gefühl hattest, dich nie selbst ausdrücken zu dürfen. Dann kann das vielleicht einen Moment in dir auslösen, in dem du mit ganz großer Wut konfrontiert wirst oder mit innerer Unruhe oder mit Traurigkeit, auf jeden Fall mit intensiven emotionalen, körperlichen Empfindungen. Und auf der anderen Seite ist ein Schatten eigentlich nur die verdrängte Seite der Persönlichkeit. Also da muss es nicht unbedingt um Erfahrungen gehen, das können auch einfach Eigenschaften sein, die mit deinem Selbstbild vielleicht nicht so ganz übereinstimmen. Ja? Und wenn du getriggert wirst durch den Schatten, also wenn dein Unbewusstes dich aufmerksam macht auf, hey, hier sind Anteile in dir, die du vielleicht noch ein bisschen mehr in deine Persönlichkeitsbeschreibung, in dein Ich-Verständnis mit aufnehmen könntest, dann sind das vor allen Dingen die Momente, in denen andere uns nerven oder in denen wir die irgendwie ätzend finden oder wahnsinnig neidisch sind.
Ich glaube, so. Da könnten wir auch noch mal ein Beispiel gebrauchen.
Genau, da wäre, glaube ich, das klassischste Beispiel vielleicht, oder es gibt ganz viele natürlich, aber was einem, glaube ich, immer einfällt, ist, jemand bereitet eine Präsentation, Prezi, Kanban, etwas vor mit ganz viel Arbeit und Aufwand im Team und dann vielleicht wird es überlegt, wer stellt das jetzt vor einem großen Plenum oder in einem großen Kreis und dann springt jemand aus der Torte und sagt, ich kann so gut präsentieren, was ja auch toll ist und präsentiert dann alles so vor, als wäre es sein eigen alleine nicht kreiert ist. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass die anderen Personen einmal vielleicht auch zu Recht sagen, das ist jetzt unfair, aber dann kann es eben auch den Trigger auslösen, dass man natürlich sagt, oh, so eine Rampensau wäre ich eigentlich auch gerne oder so einfach so plötzlich mal auf die Bühne gehen und das alles präsentieren, würde ich auch gern können. Und dann würde man das vielleicht abwerten oder irgendwie eine Selbstabwertung oder in so eine Spirale kommen, die an sich ungut ist. Und dann geht es eben darum, das zu erkennen. Mir war dazu noch eingefallen, es gibt natürlich Themen, warum man sich auch getriggert fühlt. Das eine ist eben häufig Zurückweisung. Sich unterdrückt fühlen kann das Thema sein. Ungerechte Behandlung, Konfrontation, ignoriert zu werden oder auch ausgeschlossen ist immer ein ganz furchtbares Gefühl, weil das natürlich der Bindung total abträglich ist.
Und das sind wirklich einfache Sachen. Also stell dir vor, du bist in einer Freundesgruppe unterwegs und dann reden die auf einmal über den Trip nach London, an dem du jetzt nun ausgerechnet nicht dabei warst. Und auf einmal merkst du, Mist, es wird hier irgendwie in mir richtig doll emotional. Auf einmal stelle ich meinen Selbstwert in Frage. Und das ist zum Beispiel auch so ein Zeichen für einen Triggermoment, dass es in dieser Sekunde gefühlten massiven Einbruch des Selbstwertgefühls und der inneren emotionalen Stabilität gibt. Und das ist eben bei diesen Episoden, die quasi aus der Vergangenheit kommen. Das kann im Schatten aber genauso sein. Also da geht es ja um Eigenschaften, Bedürfnisse, Sehnsüchte, Potenziale oder Impulse, die du in dir irgendwie ganz weit weggeschlossen hast und die Tür zu dieser Kammer quasi nicht mehr aufmachst. Und ich glaube, da ist es super wichtig, weil das so schön pragmatisch ist, mal so verschiedene Dinge zu unterscheiden. Also auf der einen Seite gibt's eine klassische Projektion ungeliebter Eigenschaften. Das machen wir alle, dass wir jemand anderen angucken und sagen, boah, wie die sich in den Vordergrund stellt. Also immer hebt sie als Erste ihre Hand. Das ist ja wohl wirklich unerhört, ne? So. Dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich so bin, aber es nicht an mir mag. Also, dass ich vielleicht einen Loyalitätskonflikt habe, weil ich eigentlich so erzogen wurde, dass man sich immer nett und brav verhält, dass man sich immer anschlussfähig macht, dass man gefällig ist und so. Und dann habe ich meine eigenen ehrgeizigen, vielleicht ein bisschen durchpreschenden Anteile unterdrückt und deshalb nervt es mich in dir, weil du dir erlaubst, so zu sein, wie ich gerne, entweder gerne wäre oder wie ich bin und nicht an mir mag. Ja?
Wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, also ich finde so, mich triggern, würde ich sagen, Menschen, die so sehr kritisch sind und sehr immer gucken, was fehlt noch, sehr den Mangel sehen. Bin ich dann eigentlich auch penibel und perfektionistisch und mag das nicht in mir? Oder wie?
Also es gibt ja verschiedene, es gibt die klassische Projektion, da geht es eben wirklich um Ablehnung, ne? So das lehne ich in mir selbst ab. Und da müsstest du dich dann fragen, ja, habe ich vielleicht auch so einen Anteil, den ich aber quasi nicht lebe. Es gibt aber auch eine sogenannte Sehnsuchtsprojektion, dass man jemanden bewundert. Das würde ich sagen, ist jetzt in dem Fall bei dir nicht unbedingt der Fall. Und deshalb könnte man schon mal überlegen, okay, wenn du alle kritischen Anteile Langeweile unterdrückst, dann bist du ja vielleicht überproportional positiv auf der anderen Seite. Und da könnte man schon sagen, die Seele oder das Selbst sucht ja auch immer nach ein bisschen Ausgleich, dass vielleicht dieses Aufregen darüber auch ein Anzeichen dafür sein könnte, manche Sachen doch nochmal ein bisschen zu hinterfragen oder vielleicht nochmal ein bisschen zu analysieren oder sich ein bisschen länger mit etwas zu beschäftigen, bevor man jetzt total begeistert ist.
Also wie passt das aber in deine Erklärung der...
Vielleicht hast du ja ein unbewusstes, abgespaltenes Potenzial, ein bisschen kritischer zu hinterfragen, mehr Reflexionsfähigkeiten zu entwickeln, dadurch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr in die Tiefe zu gehen, Dinge von verschiedenen Facetten zu beleuchten. Also das, was uns im anderen triggert, wie jetzt zum Beispiel so eine Kritikorientierung, das heißt ja nicht, dass wir in der gleichen Form negativ sein müssen oder würden, sondern es bedeutet ja auch, dass dein seelisches Potenzial dir zeigt, hey, die guten Eigenschaften davon könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr integrieren, um ein holistischeres Ganzes in mir selbst zu erfahren. Und was ich aber noch sagen wollte, also es gibt eben einmal dieses wirklich, das abzulehnen in sich selbst. Es kann aber auch sein, dass ich es verloren habe. Also dass ich eigentlich so bin, aber inzwischen nicht mehr so agiere, weil ich vielleicht in meiner Familie gelernt habe, dass ich das nicht gehört. Also das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wenn Leute im Firmen- oder beruflichen Kontext sich über Leute beschweren, die so wahnsinnig dominant sind, die irgendwie sich alles nehmen, die irgendwie Forderungen stellen oder so. Und dann lernt man in der Biografiearbeit ziemlich schnell, dass die vielleicht so ein Anpassungsmotiv entwickelt haben, weil es vielleicht auch moralisch in der Familie total wichtig war, dass man sich bescheiden verhält, dass man sich nicht in den Vordergrund stellt. Das heißt, diese Eigenschaft, die ich als Kind vielleicht hatte, auch mal so richtig auf den Pott hauen zu wollen und mal richtig einen Larry zu machen, die habe ich weggesteckt, die habe ich verloren, weil ich vielleicht als Kind ganz häufig dafür bestraft wurde, wenn ich dominant war, wenn ich Forderungen gestellt habe, wenn ich mich in den Vordergrund gestellt habe.
Und deswegen ist ja auch die Frage danach so spannend, eben wie erkenne ich das? Weil meistens gestaltet sich in diesem Dialog eigentlich wie so eine Ganzheit aus. Also wenn Rangel erzählt von dem Schatten, dann ist das ja ein Teil. Und das, was du quasi entweder in den anderen reinprojizierst oder auf dich zukommt, ist quasi, wenn man es so will, die andere Seite davon, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt sieht. Und eigentlich geht es dann darum zu gucken, okay, ich erkenne das und mache mir das natürlich irgendwann bewusst. Also, und dafür bräuchte es natürlich einen Raum, weil das kannst du in der Situation, ist das natürlich, wenn du irgendwie einen Joe Fix hast und da geht dir die Hutschnur hoch, dann ist es natürlich relativ herausfordernd. Dann müsstest du in dem Moment vielleicht erstmal eine kleine Atemübung einbauen und sagen, okay, fällt mir hier gerade auf. Das ist am Anfang nicht so einfach, da dürfen wir geduldig sein. Ich weiß, Rangel macht hier gleich noch ein bisschen mehr weiter, aber das ist schon mal wichtig für die Leute, die vielleicht auch gerade ungeduldig werden, in dem Sinne, als dass sie merken, hey, wie erkenne ich das, beziehungsweise was mache ich in der Situation? Das kann am Anfang, wenn das noch total ungeübt ist, weil es ja auch unbewusst drängt, wird das öfter mal vorkommen, dass man davon noch überrascht wird. Und dann darf man darüber auch ganz gnädig mit sich sein. Bitte.
In der Sehnsuchtprojektion, das finde ich irgendwie so gerade in unseren Beratungen immer ein ganz spannendes Thema. Da geht es eigentlich darum, dass man jemanden bewundert und vielleicht sogar verdeckt Neid hat. Und weil man das nicht aushält, weil man eben selbst gerne so wäre, wertet man das Gegenüber ab. Und das kennt auch vielleicht jemand, der ja sich dann auf Instagram oder so aufregt, wie jemand wahnsinnig viel Lärm um sich selbst macht und wahnsinnig viel Selbstmarketing, obwohl in Anbetracht der Person, um die es jetzt gerade geht, diese Influencerin oder der Influencer vielleicht gar nicht so viel zu sagen hat. Also und dann wird diese Person abgewertet und gesagt, ja, die kann nix, außer richtig auf den Karton zu hauen und was ist denn da eigentlich los, nix.
Das höre ich häufig.
Genau, viel im Schaufenster, nix im Regal und so. Und wenn man dann aber mal genau hinschaut, dann ist das vielleicht damit verbunden, dass sich diese Person, die in dem Moment getriggert ist, eigentlich danach sehnt, sich vielleicht selbst auch ein bisschen besser vermarkten zu können, vielleicht auch ein bisschen mehr auf die eigenen Fähigkeiten aufmerksam zu machen, vielleicht nicht sich immer so zurückzunehmen, sondern auch dem breiten Publikum die Möglichkeit zu geben, irgendwie von den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu profitieren. Oder auch in, wir erleben das zum Beispiel auch, wir coachen ja auch viele Coaches und da erleben wir zum Beispiel häufig, dass sich dann ein Coach oder eine Coachin darüber aufregt, dass der Klient irgendwie so ich-bezogen ist und so wahnsinnig viel Raum für sich selbst einnimmt und irgendwie niemals sich um andere kümmert oder so. Und das müsste ja gar nicht aufregen, denn es gibt ja auch Reize, die keine Reaktion nach sich ziehen, weil es eben keine Trigger sind. Und wenn es aber aufregt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass was Eigenes, Ungelöstes irgendwie angeschaut werden will. Und in dieser Situation geht es dann ganz häufig darum, dass das Coaches oder Coachinnen sind, die sehr stark in der Aufopferung arbeiten und die immer nur für den anderen im Helfersyndrom oder im Retterkomplex tätig sind. Und da geht es dann auf der anderen Seite schon darum, auch mal zu gucken, okay, was sind denn auch meine Bedürfnisse? Wie kann ich meine gesunde Form von Egoismus zum Beispiel ausleben?
Was können wir jetzt machen? Also außer zu uns in die Beratung zu kommen oder bei unserem Inner Voice, Inner Choice Kurs mitzumachen, was können wir denn noch tun, um uns um unsere Trigger zu kümmern? Also irgendwie, wenn ihr jetzt da draußen beim Zuhören schon merkt, oh, irgendwie über diese Show-off-Menschen, die immer so richtig laut auf die Pauke hauen, über die rege ich mich auch total auf. Was mache ich denn, was kann ich denn für mich selbst schon mal tun?
Ja, ich glaube, jetzt, wenn man sich ja wahrscheinlich diese Podcast-Folge anhört, dann möchte man ja schon ein bisschen sich sensibilisieren. Insofern würde ich sagen, alleine, dass man solche Beispiele, wir werden ja gleich noch ein paar mal durchspielen, hört, glaube ich, kann einem das dann auch darauf aufmerksam machen. Es können einem logischerweise auch Filme, Serien, was Rangit gerade schon gesagt hat, Social-Media-Themen, da kommt man ja auch manchmal auf die Palme und dann zu hinterfragen in einem geschützten Rahmen, was bedeutet das eigentlich, wäre so eine kleine spielerische Übung. Im Arbeitskontext wäre es auch gar nicht schlecht, sich jemanden, wenn man zum Beispiel merkt, man regt sich immer oder man ist erregt oder man unterdrückt sich oder es kann ja verschiedene Formen haben, dass man eben nicht sein authentisches Ich leben kann, dann könnte man auch jemandem, dem man ins Vertrauen zieht, sagen, hey, wenn ich mich irgendwie so und so verhalte möglicherweise, könntest du mir das im Nachgang mal spiegeln? Weil dann könnte man da auch so ein Buddy-System oder jemandem, dem man vertraut. Weil manchmal, es fällt uns eben nicht immer auf. Ne? Also wenn wir plötzlich, die Miene fällt runter, das Gesicht verzieht sich, fällt mir auch meistens nicht auf. Dann denken die Leute, nee, das war jetzt nicht besonders positiv. Ich so, hör, aber ich habe doch nur geguckt. Ja, und das wäre dann bin ich natürlich kurz irritiert. Aber das wäre gut, wenn es einem ja auch jemand wertschätzend signalisiert. Und nicht du wieder, nicht? Da hast du wieder so eine Fresse gezogen. Sondern das macht ja dann auch der Ton, macht ja ein bisschen die Musik. Ich muss das Storytelling.
Ich finde das total gut. Ich finde das total super. Ich persönlich finde es nicht so leicht in so emotional aufgeladenen Situationen, in denen ich vielleicht innerlich das Gefühl habe, oh Mist, Mann, hier kommt so richtig alte Schlacke hoch, dann mit jemand anderem darüber zu reden. Was ich gerne mache, ist so ein Trigger-Tagebuch zu führen und das kann man wirklich ganz strukturiert angehen, indem du dich mal so fragst, okay, was bringt mich denn an anderen so richtig auf die Palme, ne? Weil das, was ich an anderen abwerte, das hat auch was mit mir zu tun. Es gibt ja auch Reize, die haben gar nichts mit einem zu tun. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, Rangit, ich glaube, du bist ein bisschen auf den Kopf gefallen, dann triggert mich das nicht. Nicht, weil ich jetzt denke, dass ich nicht, weil ich denke, dass ich überintelligent bin, sondern weil ich denke, ach, es reicht, ja. Also ich bin jetzt bis jetzt damit ganz gut gefahren. Wenn mir jemand sagt, Rangit, kannst du eigentlich mal aufhören, Leute zu unterbrechen? Kannst du mal ein bisschen langsamer reden? Du bist ein bisschen zu laut, zu doll, zu viel, zu dominant. Dann macht das auf jeden Fall Aua in mir. Und das ist zum Beispiel ein Trigger, den ich jetzt schon erkannt habe und trotzdem tut er noch weh. Ja, also sich mal zu fragen, okay, wo fühle ich mich klein, ausgeschlossen? Das, was Johann gerade meinte, vielleicht erniedrigt, gedemütigt, irgendwie wertlos. Welches Verhalten
hilflos.
In mir, hilflos auch, genau, ja genau.
Kann man echt ganz lange ergänzen und vielleicht nochmal zu dem Selbstwertthema, weil du ja auch am Anfang fragtest, geht das jedem so? Man könnte schon sagen, je stabiler logischerweise der Selbstwert, die Selbstzufriedenheit, die Selbstakzeptanz, die Integration all dieser Anteile ist, desto weniger werde ich getriggert. Und zwar nicht, weil ich in irgendeiner Weise egoistisch oder selbstgedreht bin, sondern weil ich mit mir eben auf eine gute Art im Reinen bin. Und deswegen gehen wir das ja hier durch, dass wir schauen, können wir da alle so ein bisschen zu dem Zen-Buddhistischen mehr hinkommen.
Und ich merke auch, das, was ich gerade als meinen eigenen Trigger geoutet habe, das habe ich gleichzeitig auch schon ein bisschen besser geheilt, weil ich merke, dass es weniger wird. Und da hilft schon wirklich, deshalb als Anregung, sich damit zu beschäftigen, da hilft es schon total, das so ein bisschen analytischer zu sehen, weil man es dann ja auch bei der anderen Person lassen kann.
Und dafür ist auch zum Beispiel so eine Frage gut, welches Verhalten irritiert mich denn nachhaltig an anderen? Also und da mal reinzugehen, weil es ist wirklich so, du kannst einen Trigger erst auflösen, wenn du dir erlaubst zu fühlen, was dahinter steht. Das wird sich sonst nicht irgendwie von selbst ergeben. Und ich finde auch, kann man auch mal so sagen, dass die Heftigkeit der Reaktion, die du auf etwas hast, vielleicht einfach auch ein Ausmaß deutlich macht, was deine Wunde hat. Also wie groß eben deine Verletzung war. Und wir reagieren ja auch alle unterschiedlich. wirklich in Verletzung. Und deshalb ist zum Beispiel eine Frage im Trigger-Tagebuch auch so gut, sich mal zu fragen, okay, wann agiere ich eigentlich als Opfer oder reagiere ich als Opfer? Wann agiere oder reagiere ich als Täter und wann als Retter zum Beispiel? Oder, und das finde ich eine besonders harte Frage, die ist aber echt gut, welche Wahrheit fällt mir eigentlich schwer, über mich selbst zu akzeptieren? Und dafür könntest du dich zum Beispiel mal fragen, was wird mir wiederholt von anderen gespiegelt, von dem ich aber glaube, dass sie mich missverstehen? Weil was viele andere Leute in dir sehen, da ist auf jeden Fall irgendein Punkt dran. Ob das jetzt genau der ist, den sie sagen, okay, aber wenn du dich missverstanden fühlst, dann ist das eben ein Hinweis auf so einen inneren Konflikt. Sich also diese Fragen mal zu stellen und dann wirklich mutig zu gucken, okay, wo stehe ich mir da vielleicht auch selbst im Weg? Worauf will mich das aufmerksam machen? Die nächste Frage, woher kenne ich das Gefühl? Und das kann eine ganz andere Situation sein. Darf ich ein persönliches Beispiel geben?
Ja, darf ich ganz
bitte,
kurz nur sagen.
Persönliche Beispiele lieben wir.
Sofort wird das Sternchen jetzt vermerkt. Nur ganz wichtig ist, dass das, was jemand anderes sagt, nicht kausal sein muss. Also das ist ganz wichtig. Es löst irgendwas aus. Aber auch wenn man sagt, da ist was dran, was wertvoll ist, was auf mich zutrifft, dann muss es trotzdem nicht genau das, was die inhaltlich
also
sagen.
Also nicht mein
sein.
Vater hat mir mit 8 immer das Gleiche gesagt.
Exakt. So, bitte. Persönliches Beispiel.
Ranghild?
Die Frage ist ja immer, welche biografische Erfahrung steht hinter meiner Überreaktion oder welcher Anteil von mir ist noch nicht in meiner Persönlichkeit integriert? Welcher Anteil hat in meinem Selbstverständnis, in meiner Selbstbeschreibung noch keinen adäquaten Platz gefunden? Und jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe 2 Antreiber, die heißen Sei stark und beeil dich. Und wir haben auch schon mal eine Folge zu Antreibern gemacht, die könnt ihr euch vielleicht nochmal anhören, um eure eigenen Antreiber auch nochmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und innere Antreiber sind immer ein total guter Hinweis darauf, wo wir bestimmte Dinge in unserer Persönlichkeit abgespalten haben. Weil, wenn man jetzt so wie ich, beeil dich, sei stark hat, dann gibt es dahinter das innere Gebot, du darfst nicht langsam sein, du darfst dich nicht ausruhen, du darfst keine Pause machen, du darfst keine Verletzlichkeit zeigen, du darfst nicht aufgeben und so weiter.
Charlie kriegt schon Schnappatmung. Und mit dem Wort Gebot und das überträgt wird es natürlich, sie dann mit dem Wort Gebot muss uns. Man mal zuhören, dann wird es nochmal zugespitzt.
Und jetzt triggert mich natürlich ganz häufig, wenn Leute sich sehr viel Raum für sich selbst nehmen und dann so sagen, oh, ich weiß nicht, ich glaube im Moment, es könnte ein Schnupfen werden, ich bleib lieber mal zu Hause und so, ne? Und ich weiß das und trotzdem ist mein emotionales Muster aktiv. Denn trotzdem wird in mir getriggert, weil ich es offensichtlich noch nicht gut genug gelöst habe, dass ich diese Anteile habe, die sich keinen emotionalen Ausdruck verschaffen, die sich keine Pause gönnen, die nicht sagen, wenn sie überfordert sind. Ja,
noch
das
nicht.
Heißt, noch nicht, genau. Ich versuche daran zu arbeiten und ich habe natürlich, und das ist bei jedem so, wenn er sich mit seinen Antreibern auseinandersetzt, natürlich dann manchmal auch so ein Abneigungsgefühl gegen diese inneren Anteile. Deshalb ist es ja der innere Kampf, deshalb ist es ja die eigene Heldinnenreise. Und so glaube ich, in diesem Trigger-Tagebuch damit umzugehen, jetzt die letzte Frage, die ich da immer spannend finde, ist, welche Situation war denn irgendwie echt ätzend in letzter Zeit? Also wo hat es irgendwie richtig geknirscht und gehakt? Wo war so richtig Sand im Getriebe? Und da kann man dann mal innerlich, eben genau wie Johann gerade sagte, nicht kausal, also es muss nicht dasselbe gewesen sein, was mir passiert ist, sondern man kann mal schauen, okay, woher kenne ich das? Oder was wäre denn, wenn die Eigenschaft im anderen positiv konnotiert wäre? Wie könnte man sie dann ausleben?
Also
und dann
in deinem
zu gucken,
Fall, boah, wie cool, die kümmern sich um sich.
Ganz genau, dann zu gucken, was ist eine adäquate Selbstfürsorge. Ja? Also es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass deshalb im anderen alles Bene läuft. Ja, das Gegenüber hat ja auch immer seine Themen. Und vielleicht triggert sich das auch umso mehr, je weiter die Themen da auseinander liegen. Ne? Also wenn jemand vielleicht so sehr stark,
je weniger es integriert ist.
Ja, genau. Ja, und das kann im anderen ja genauso sein, ne? Also sicher wird das im Gegenüber dann genauso ein Trigger sein, wenn ich dann irgendeinen Spruch reiße von, naja, also mit dem Schnupfen kann man jetzt auch mal irgendwie aufstehen,
also,
ja? Lüfte, Dusch und geh zur Arbeit.
Die Reise wäre ja eben diese Wunden und kleineren Wunden eben auch zu heilen. Also es geht ja letztlich um eine Heilungsgeschichte und diese Trigger machen im Grunde darauf aufmerksam, dass da etwas noch nicht ganz gelöst, geheilt ist.
Und es scheint ja sehr schwer zu sein, ne? Sonst hätte das Angel ja
genau,
irgendwann mal.
Ja. Und ich meine,
naja, achtet, sind ja innere Programme auch.
Total,
auf, ne?
achtet immer auch auf eure Sprache. Also wenn dann auch kommt, ich arbeite dran, dann kriegt es auch noch einen Perfektionsgedanken häufig, weil es natürlich geht darum, es zu erleben. Ihr dürft es anders erleben, ihr dürft es anders leben. Und es geht nicht darum, dass ihr ständig an euch arbeitet, weil dann sind wir eigentlich in demselben Muster, was sonst eben uns immer wie so ein Hamsterrad anfühlen lässt.
Und dann kann man auch noch sagen, dass es für mich, das gebe ich jetzt auch mal offen zu, noch ein bisschen schwieriger ist mit diesen Triggern als vielleicht für manche andere. Denn ich bin vom Wesen her eine recht impulsive und auch reizbare Person. Und das hattest du ja vorhin auch gefragt, wer ist eigentlich besonders getriggert? Johann meinte ja auch schon, je besser das Selbstwertgefühl ist, desto weniger angreifbar ist man natürlich auch. Je integrierter man diese eigenen inneren Anteile hat, desto weniger bringt einen auf die Palme. Aber wenn man eben vom Temperament jemand ist, der auch ganz viel so Aggressionsenergie im besten Sinne, also auch im Sinne des Antriebs und des Verspürs von Dringlichkeit in sich hat, dann ist man natürlich auch überproportional doll gezündet, ne? Also dann wird es ein bisschen schwieriger, die Bombe zu entschärfen. So.
Heißt natürlich nicht, dass die Leute, die ruhiger sind, immer mit sich im Reinen sind und nicht getriggert. Häufig merkt man das bei auch Kolleginnen oder auch bei Beispielen in unserer Beratung, dass dann natürlich an anderer Stelle sich diese Energie Raum suchen muss, weil nach unserem Prinzip müsste das irgendwo raus. Also wenn man besonders wütend, sauer, traurig, also es ist immer wichtig, lasst es in irgendeiner Weise zirkulieren, aber natürlich in dem Raum, wo es gut.
Manche weinen ja auch besonders schnell, ne? Oder so, dann
genau,
hat das gar nicht so viel.
Ich
Mut.
Glaube, dass es total wichtig ist, den Mut aufzubringen, sich diese inneren Anteile selbst anzuschauen. Denn im Grunde genommen geht es ja darum, dass du ein höheres Maß an Freiheit erhältst, weil du dich emotional besser regulieren kannst in so einer Situation. Und wenn du eben diese Themen, die dahinter stehen, heilst und oder integrierst, dann bist du einfach auch ein bisschen immuner gegen diese Abhängigkeit von der Reaktionsdynamik, die du vielleicht sonst so hast. Wo ich finde, wo es auch immer auffällt, ich weiß nicht, du bist ja junge Mutter, ich finde das sehr auffällig, dass Mütter sich gegenseitig extrem triggern. Also dann wird irgendwie so wahnsinnig...
Auch die Kinder triggern die Mütter viel.
Wahnsinnig gelästert. Ja, das ist übrigens auch spannend. Hatte ich neulich auch einen Kunden, der dann erzählte, ja, der Sohn würde jetzt ins Ausland gehen und würde das für nicht so sinnvoll halten. Er sollte jetzt lieber was Vernünftiges machen und sich um das und das und das kümmern auf der Leistungsebene. Gut, und das war so überemotional in dem Moment, dass wir in seiner Biografiearbeit dann eben auch sehr schnell auf das Thema gekommen sind, dass er sich eben viel mehr Abenteuerlust hätte gönnen wollen als Jugendlicher, dass er sehr gerne Dinge ausprobiert hätte, aber eben in die er damals elterliche Firma durch den frühen Tod des Vaters zu schnell gehen musste und so. Und das kann ja zum Beispiel auch ein Trigger sein, so eine Neidreaktion. Und das ist eben natürlich nicht proportional zu der Liebe, die man diesem Menschen gegenüber hat, sondern es ist einfach nur ein Reiz, der da ein ganz spezifisches Reaktionsmuster nach sich zieht. Was ich aber sagen wollte mit den Müttern ist, dass da häufig so diese Themen, ah ja, guck mal, die macht das doch alles nur für Show off, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen lässiger ist oder ein bisschen lockerer oder so. Die andere sagt, ah, guck mal, die ist so verkniffen und so eng und würde sich aber selbst vielleicht auch gerne mehr einen gesicherten Tagesablauf oder so, ein bisschen mehr Konventionalität im Leben wünschen.
Aber
oder
warum
so.
Ist es gerade in dieser Rolle und
weil man da so vulnerabel ist.
Okay.
Weil ja die Emotion an sich in dieser neuen Rolle sowieso schon so intensiv ist und damit ist natürlich dann auch die Verbindung zum Unbewussten ein bisschen schneller offen.
Ja, und weil es in unserer Kultur und Gesellschaft einfach tendenziell immer darum geht, noch mehr, noch perfekter, noch besser, noch mehr zu erreichen. Und das hat natürlich Züge angenommen, die sind einfach nicht gut. Das weiß im Grunde auch jeder, dass das nicht besonders heilsam ist. Und trotzdem verfallen wir in diese Muster, weil wir einfach in Bezugsrahmen und Systemen leben, die uns natürlich das ständig spiegeln wollen, dass wir angeblich das noch nicht können oder hier nicht können. Und dementsprechend triggert es uns natürlich. Wären wir alle irgendwie nicht in einem guten Austausch, dann würde das nicht so stark passieren.
Und dann kann man sich vielleicht auch mal fragen, was sind denn eigentlich Sätze, die man mir nicht sagen darf? Und wenn du ein bisschen in die Stille gehst und darüber mal kontemplierst, dann wirst du sehr schnell fühlen, was man dir nicht sagen darf. Und wenn du da ein bisschen tiefer buddelst und mal schaust, okay, was ist denn der Grund dafür, warum man so nicht mit mir sprechen darf? Also nicht auf eine bestimmte Art und Weise, sondern ich meine den Inhalt. dann kommst du an deine inneren Überzeugungen, an deine Glaubenssätze, an das, was du dir vielleicht auch selbst nicht erlaubst, an das, was du an dir selbst nicht magst oder wie du selbst gerne wärst oder so. Also dem wirklich mal in einem Dialog mit sich selbst auf den Grund zu gehen, ist, glaube ich, total hilfreich. Und dafür ist die Einsicht so wichtig, sich zu überlegen, wenn ich genervt bin, dann hat's meist sehr viel weniger mit dem Gegenüber als mehr mit mir selbst zu tun.
Und das gibt ja auch extrem viel Freiheit, ne, finde ich. Und löst da schon alleine diese Erkenntnis löst ja schon ganz viel. In diesem Sinne, ich hoffe, ich gucke jetzt hier in zufriedene Gesichter und ihr seid nicht durch irgendwas gerade noch getriggert, dass ich hier unvollständig was abbreche. Ich gucke in Rangels Richtung. Ein großer Trigger.
Passend zum Wort kann man die ganze Zeit weitermachen. Sagen. Das ist ja wie in so einem Western-Film.
Genau. In diesem Sinne, schickt uns gerne eure Trigger. Bewertet uns gerne, natürlich super gerne mit 5 Sternen und hört unsere Folgen, teilt sie mit anderen. Erzählt uns, was euch noch interessiert. Wir antworten auf jeden Fall. Also ich fasse nochmal zusammen. Es lohnt sich total hinzugucken, wenn ihr euch irgendwie wahnsinnig schnell aufregt über irgendwas oder total schnell anfangt zu heulen oder innerlich euch traurig fühlt. Egal wie sich das äußert, es hilft total, sich damit zu beschäftigen, dahin zu gucken, mit Leuten drüber zu reden, sich auszutauschen, nutzt uns dafür. Und das ist auf jeden Fall immer ein Hinweisgeber, wenn ihr übermäßig stark emotional reagiert.
Und wenn es besonders extrem ist, natürlich sich auch wirklich professionelle Hilfe suchen. Das haben wir heute, glaube ich, noch nicht eingeleitet, aber das steht für uns immer, ne, außer Frage.
Genau. Super, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.